Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Jasmin Riedel, Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr in München. Von dort ist sie auch zugeschaltet. Und ich sage schönen guten Tag. Herzlich willkommen in Studio 9.
Ja, schönen guten Tag. Schön, dass ich dabei sein kann.
Sehr gerne. München, das ist ja aus Berliner Perspektive zumindest fast Österreich. Das ist insofern dann auch schon mal gut für unser erstes Thema, das wir hier heute besprechen müssen. Ich hätte aber erstmal zum Einstieg einen Ton. Ich würde sagen, das kann man so formulieren, aus dem kollektiven Gedächtnis dieses unseres Landes.
Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise.
Tja, und da ging er unter im Jubel der Masse in der Prager Botschaft, in der bundesdeutschen Botschaft heute vor 35 Jahren, Hans-Dietrich Genscher, der Bonner Außenminister der Bundesrepublik, Jasmin Riedel. Das ist etwas, das Sie, ich weiß jetzt nicht ganz genau, so von der Altersverortung her schon sozusagen aus Kinderaugen vielleicht mitgesehen haben.
Ja, genau. Ich habe das tatsächlich aus Kinder unter 10, aber so viel kann ich verraten, alt genug, um das mitzubekommen. Und ich kann mich erinnern an diese Stimmung. Also ich war zu dem Zeitpunkt bei meiner Tante und alle waren plötzlich ganz, ganz aufgeregt. Und also es war ja ganz aufgeregt. Und ich habe das in dem Moment, habe ich gemerkt, okay, es passiert was enorm Wichtiges für die Familie, für die Menschen. Aber so richtig gut einsortieren konnte ich es nicht. Auf der anderen Seite hatte ich aber so ein Gefühl auch deswegen dafür, weil wir mal Familienmitglieder oder Verwandte in der DDR, in der damaligen, besucht hatten und deswegen auch wusste, dort ist es ganz anders. Und nicht so schön wie bei uns. Das war so mein Gedanke dabei.
Ja. Ich meine, bei mir sind es zwei, drei Jahre mehr, glaube ich, diese Kindheitserinnerung. Aber auch dieses, ja, man war sozusagen in einem historischen Moment. Ich glaube, das ist allen, die schon einigermaßen mit wachen Augen auf diese Zeit geblickt haben, klar, dass da was passiert. Und vor allem, und ich finde, das ist vor der Kulisse unseres heutigen Alltags so etwas Wunderbares, wenn man sich daran erinnert. Das war eine Zeit, wo man das Gefühl hatte, es kann alles nur besser werden. Es wird alles besser. Ne? Ich denke, manchmal hätte Francis Fukuyama doch recht gehabt. Wäre das doch das Ende der Geschichte gewesen.
Ja, genau. Und vor allen Dingen, wo Sie es auch gerade sagen, dieses Gefühl der Gemeinschaft, diese positive Perspektive. Und ich finde ja schon, dass wir uns sehr in polarisierenden, hitzigen Zeiten befinden. Und ich habe eher den Eindruck, es wird immer arger, anstatt dass es hier und da mal abnimmt und die ja, sanftmütiger auch im Sprech wird es immer nur härter. Und das ist definitiv bei dem damaligen Gefühl vor 35 Jahren anders gewesen in der Stimmung bei den Leuten. Und etwas, was schon auch schön wäre, wenn man sich das ein Stück wiederholen könnte.
Tja, ich weiß nicht, ob ich mit den Tagesthemen, die ich heute anbiete, dazu beitragen kann, aber ich habe da etwas im Ohr, ja, ein wunderbares Zitat, weil ich dachte, die Geschichte schreibt sich ja weiter, aber was ist eigentlich das, was wir hier machen, weil es ist ja doch irgendwie immer dann doch noch Geschichte im Fluss und man weiß immer gar nicht, sind das jetzt schon eigentlich Momente, die dann irgendwann nochmal eingeschrieben werden in die Geschichtsschreibung oder die dann doch nur eine kleine Episode waren. Es gibt von dem niederländischen Autor C.S. Noteboom so ein wunderbares Bild, dass Politik die unvollständige Form der Geschichte sei, wenn die Farbe noch nicht ganz trocken ist. Und so würde ich jetzt auch das beschreiben, was wir hier heute machen. Wir schauen uns mal an, welche Farbkleckse hier wieder auf die Landkarte der Themen gekommen ist und welche davon trocknen werden und welche sich vielleicht auch nochmal verwischen. In diesem Sinne, also schauen wir auf die Themen des Tages. Schön, dass Sie heute dabei sind, sei es eine Stunde Radio oder auch 30 Minuten Podcast. Österreich hat gewählt und zwar mit einem, in dem Sinne, das kann man sagen, historischen Ergebnis, denn eine Partei, die das noch nie geschafft hat, ist vorne und nicht irgendeine Partei, die FPÖ, die Freiheitlichen, haben mit 29,2% es geschafft, die anderen Parteien auf die Plätze zu verweisen, also sie liegen vor der konservativen ÖVP, der Schwesterpartei der CDU, die etwas mehr als 26% erhalten hat, die den Kanzler gestellt hat, ihn noch stellt und sie landen vor den Sozialdemokraten mit 21%. Die echten Liberalen, die Neos, schaffen es mit 9% in den Nationalrat und die Grünen mit 8%, auch deutliche Verluste. Jasmin Riedel ist mein Gesprächsgast heute, Politikwissenschaftlerin an der Universität der Bundeswehr in München. Manche würden da vielleicht sagen, da wurde das Ewiggestrige gewählt, aber vielleicht ist Österreich da auch ein weiterer Trendsetter, vielleicht perspektivisch auch für Deutschland?
Ja, also da wäre ich sehr vorsichtig. Ich denke, die deutsche AfD als rechtsradikale bis rechtsextreme Partei ist eine, die nicht mit dem zusammenpasst, genauso wie die FPÖ nicht mit dem zusammenpasst, was man unter liberaler Demokratie versteht. Und ob das jetzt hilfreich ist, so eine Partei in die Bundesregierung zu holen, wenn gleichzeitig schon auch in Deutschland zumindest diskutiert wird, ob man nicht doch mal ein Parteiverbot anstrengen soll. Und ich meine, für Österreich ist es ja jetzt zumindest so, dass der bisherige Kanzler gesagt hat, also dass er mit Herbert Kickl, also dem Spitzenkandidaten der FPÖ, keine Regierung macht. Ich glaube, das wird noch ziemlich spannend, wie man es denn auch sprachlich halten möchte, wenn die Partei, die die meisten Stimmen hat, nicht die Sondierung in die Hand nimmt für die Koalition.
Es gibt darauf schon eine Antwort vom erwähnten Herbert Kickl, also dem FPÖ-Spitzenkandidaten, der da eine Gegenfrage stellt.
Wir haben immer gesagt, wir sind bereit, auch eine Regierung zu führen. Eigentlich müsste man jetzt dann die anderen Herrschaften der anderen Parteien fragen, wie sie es mit der Demokratie haben. Das ist jetzt die nächste große Entscheidung, die in Österreich zu treffen ist.
Also der Hinweis des FPÖ-Spitzenmanns darauf, dass das, ich übersetze mal, letztendlich undemokratisch wäre, wenn man die stärkste Partei, die eben, und das muss man vielleicht dazu sagen, auch 13 Prozentpunkte dazu gewonnen hat, nicht beteiligen würde. Wäre das undemokratisch?
Ja, unter dem Gesichtspunkt, dass wenn bloß die Wahlentscheidung, also der Stimmenanteil relevant ist für das, was man als demokratisch oder Demokratie bezeichnet relevant ist, dann müsste man ihm Recht geben. Die Frage ist aber, also wir kennen ja auch diesen Begriff der wehrhaften Demokratie, ob man wirklich jemanden an die Spitze eines Landes bringen und stellen möchte, der im Wahlkampf von der Festung Österreichs, von Remigration, diesen Begriff kennen wir auch bei uns, träumt und wirklich einen sehr, sehr drastischen, nicht bloß, wie soll ich sagen, populistische Kommunikation hat, sondern eine sehr klare Rechtsaußen-Kommunikation, die mit Pluralismus, Minderheitenschutz und dergleichen einfach nicht umher, also nicht zusammenpasst. Und ob das so richtig ist für die Demokratie, das ist die andere Frage.
Und man kann natürlich auch ganz einfach fragen, und Alexander Van der Bellen, der österreichische Bundespräsident, hat es auch in den Raum gestellt: Habt ihr denn Partner? Kriegt ihr denn 50+1, was man ja in einer parlamentarischen Demokratie braucht, um letztendlich eine Regierung anführen zu können, die Kanzlerwahl zu bestehen, einen Haushalt durchzubringen? Und das ist dann insofern sehr demokratisch, wenn man sagt, ihr seid vielleicht bei knapp 30%, aber keine der anderen Parteien will mit euch zusammenarbeiten.
Genau. Ich meine, auf der anderen Seite, klar, erstens müssten sie erstmal die absolute Mehrheit hinbekommen, zumindest wenn man eine Mehrheitsregierung haben möchte. Dann ist der andere Punkt selbstverständlich. Es hat einen Grund, dass die Wählerinnen und Wähler in derartigem Umfang die Stimmen der FPÖ gegeben haben. Aber wie lässt sich sozusagen vielleicht die Wut, die Frustration, die kommunikative Spalte, sozusagen der Raum zwischen den klassischen etablierten demokratischen Parteien und der Bevölkerung, die für die FPÖ gestimmt haben, wie lässt sich das sozusagen kitten und reparieren? Ich denke, das sind auch die wichtigen Fragen, die man sich stellen muss. Die gelten ja im Übrigen für Deutschland genauso.
Ja, aber insofern kann man da natürlich auch nach Österreich blicken, durchaus lehrreich, aber letztendlich auch ein bisschen verzweifelt, weil in Österreich ja im Prinzip alles probiert wurde. Also es wurde jahrelang die FPÖ, damals noch unter Jörg Haider, außen vor gelassen. Da gab es so etwas wie eine Brandmauer. Dann wurde die vor über 20 Jahren von der ÖVP, von seinen Konservativen, aufgekündigt. Man hat eine gemeinsame Koalition gemacht. Übrigens ganz interessant, daran denken ja jetzt auch einige, auch mit Blick auf Herbert Kickl. Ja. Damals hat man gesagt, wir koalieren, aber nur, wenn Jörg Haider keine entscheidende Rolle spielt. Mhm. Könnte ja auch ein Modell für jetzt sein. Also man hat sie beteiligt, auch mit der Idee, sie zu entzaubern. Ne? Und Stichwort Entzauberung, ein Stück weit ist das ja auch gelungen. Wenn man auf eine spätere Phase denkt, dann unter Kanzler Kurz, als er die FPÖ dabei hatte, die sich ja komplett zerlegt hatte, damals unter H.C. Strache, die Ibiza-Affäre ja im Prinzip politisch weitgehend weg vom Fenster war. Und siehe da, jetzt ist sie wieder da. Also lange Rede und die große Frage, ist es eigentlich egal, welche Strategie man anwendet? Der Rechtspopulismus ist einfach massiv, er ist da und er ist nicht wegzukriegen.
Ich weiß nicht, ob es egal ist, welche Strategie man anwendet. Es scheint aber, und die Auflistung von Ihnen hat es ja sehr deutlich gemacht, dass die Varianten, die jetzt zumindest für Österreich ausprobiert haben, wurden, nicht erfolgreich waren. Also ausgrenzen beziehungsweise demaskieren, indem man sie in der Regierung beispielsweise beteiligt. Ich persönlich habe auch keine Lösung an der Stelle dafür. Was ich weiß, ist, dass Rechtsaußenparteien, also radikale und extreme Parteien, dass das solche sind, die die Zukunftsängste von Menschen ansprechen, die Wut auch, die vielleicht in der Gesellschaft da ist, nochmal zusätzlich schüren und verstärken und ökonomische, also gesellschaftliche und ökonomische Zukunftsängste massiv ansprechen und zwar mit besonders einfachen Antworten, eben Migration, innere Sicherheit, etc. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn es gelänge, das, was an ökonomischen Sorgen und Ängsten da ist und das, was an gesellschaftspolitischen Sorgen und Ängsten da ist, wenn man das besser anspricht. Und jetzt fragen Sie mich nicht, was das besser heißt. Das kann ich mich wieder zurücklehnen und sagen, ach schön, ich bin nur Politikwissenschaftlerin. Ne? Mhm. Ich muss es nicht lösen. Insofern, nein, es ist nicht egal, welche Strategie man wählt, weil das würde ja, also das wäre ja das letzte Armutszeugnis. Dann braucht man ja gar keine Politik mehr machen. Aber es braucht Antworten, aber ich kann nicht verraten, welche es sind.
Jasmin Riedel, das ist insofern eine ehrliche Antwort an dieser Stelle und ich habe weitere Fragen an diesem Tag und die landen und mit denen landen wir gleich in Thüringen, wo sich vielleicht ähnliche oder zumindest benachbarte Fragestellungen stellen. Jasmin Riedel heute hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Heute beginnen die Sondierungen zwischen CDU, SPD, soweit noch nicht ungewöhnlich, aber eben auch BSW, dem Bündnis Sarah Wagenknecht, in Thüringen nach der Landtagswahl vom 1. September. Also man macht da das, was in Sachsen und dann auch in Brandenburg notwendig sein wird. Man steht vor schwierigen Regierungsbildungen mit Partnern, die so noch nie zusammengearbeitet haben. Wir sind weiter im Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin Jasmin Riedel. Da gibt es ja jetzt wunderbare neue Namen. Also Brombeer-Koalition ist im Raum. Aber bei Brombeer, um erstmal bei dem Bild zu bleiben, die müssen halt auch echt reif sein, damit sie lecker sind. Hm?
Ja, und hoch genug hängen wegen dem Fuchsbandwurm.
Ja, genau. Ja, das wollen wir nicht genau ausführen, was da sonst passieren kann. Ne? Ja, ich meine, es gibt ja auch einen anderen Namen, der ist vielleicht einfach noch treffender. PAD-Koalition, denn auch diese Koalition, so sie denn überhaupt zustande kommt, hätte nur 44 Stimmen im Thüringer Landtag gegen 44 Stimmen, die AfD und Linke gemeinsam auf die Waage bringen. Die Linke, die ja, und da ist die CDU weiterhin klar, kein Koalitionspartner sein soll, sein darf nach dem Unvereinbarkeitsbeschluss. Ist das schon wieder, nachdem Thüringen ja eigentlich 5 Jahre lang keine richtige, keine stabile Mehrheit hatte, auf Sand gebaut?
Außerordentlich auf Sand gebaut, würde ich sagen. Also zunächst mal haben es die CDU und die SPD, gut, die kennen sich ja jetzt schon länger, haben es mit einem neuen, potenziell neuen Koalitionspartner, dem BSW, zu tun, von dem man mutmaßen kann, also klar, es gab ein Wahlprogramm, es gibt herausragende Persönlichkeiten, die große mediale Präsenz haben.
Ich wollte gerade sagen, Sie haben es gerade im Plural formuliert, man könnte das auch im Singular formulieren.
Ja, ich hatte auch kurz überlegt und dann dachte ich, Also die CDU wollte eigentlich nur mit dem Landesverband sprechen, hat Vogt doch mit Wagenknecht gesprochen, gell, vorab, letzte Woche. Ja, also da sieht man, wie prominent und
sie hat in ganz großer Bescheidenheit gesagt, naja, sie sei ja eben auch diejenige, die jetzt im Namen dieses Bündnisses, dieser Partei stecke und auf den Wahlplakaten sei. Mhm. Insofern sei das auch insofern nachvollziehbar, dass sie da mal mitspricht. Ja. Wird schon spannend sein, inwieweit sich Sarah Wagenknecht dann auch in landespolitische Probleme in Thüringen schon eingearbeitet hat.
Ich habe gerade noch kurz gedacht, also Bescheidenheit ist, glaube ich, ihre Superkraft, oder?
Es wird auf jeden Fall nicht leicht und das schon mit diesen Partnern eben gegen eine AfD, die, und das hat man ja am Freitag und in der Folge am Wochenende gesehen, die ja sich ja offenbar entschieden hat, im Landtag als stärkste Fraktion jetzt nicht unbedingt die konstruktivste Rolle einzunehmen.
Ja, genau. Und das sind dann doch wieder ein bisschen auch Parallelen nach Österreich rüber, ne, wo wir eben auch drüber gesprochen haben. Also das Demaskieren sozusagen, ja, jetzt sind sie dann in der, zumindest in dieser Funktion des Alltagspräsidenten, sind sie in der Rolle zu zeigen, dass sie doch sozusagen parlamentarisch, demokratisch gut arbeiten können und sich an die Regeln halten. Nix da. Mhm. Und ich meine, es ist auch so ein bisschen das Versäumnis des Thüringer Landtags gewesen, dass man zum Beispiel die Geschäftsordnung und dergleichen nicht einfach vorher schon geändert hat. Also es hätte ja ein paar Möglichkeiten gegeben, sich auch unter Umständen zu schützen. Aber das Problem, wie man es für einen Bund sieht und beispielsweise auch Stärkung der Verfassungsgerichtsbarkeit in Deutschland und besseren Schutz, indem man es grundgesetzlich verankert, ähnliche Sachen hätte man in Thüringen machen können. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen und es muss das Landesverfassungsgericht angerufen werden.
Genau, und das hat ja entschieden und insofern konnte man schnell diese Situation lösen. Der CDU-Politiker Thaddäus König ist neuer Landtagspräsident, wurde gewählt vom Thüringer Parlament. Es ist eine geheime Abstimmung, aber man kann angesichts der Zahlenverhältnisse sagen, gegen die 32 Stimmen der AfD. Aber in der Tat, Sie haben mir recht, also viele Vorwürfe wurden an die AfD, an die Adresse der AfD gerichtet, an den Alterspräsidenten, der die Sitzung zunächst leitete. Ja, da hätte man eine andere verantwortungsvolle Rolle sicherlich erwarten können. Mhm. Aber die anderen Parteien, wie Sie sagen, hätten natürlich vorher schon diese unklare Situation auflösen können. Insofern, ja, war das im Prinzip ein Lehrbeispiel dafür, was man im Zweifel vorher tut. Allerdings, und das wäre jetzt meine Frage, haben natürlich all diese Regeländerungen auch immer ein Geschmäckle oder tragen ein Problem mit sich, dass eine zwar keine Mehrheit, aber eben die stärkste Minderheit, in dem Fall die AfD, sagen könnte, ihr schreibt die Regeln ständig um, sodass sie gegen uns gerichtet sind.
Ja, ja. Klar, also dieser Vorwurf, dass man da versucht, immer so ein bisschen so Flicken drüber zu legen und dann, damit es dann doch nach dem eigenen Ermessen und eigenen für richtig halten funktioniert, dieser Vorwurf steht natürlich im Raum, aber das liegt ja auch daran, dass das zugrunde liegende Problem ein viel größeres ist, was man offenbar weder in Thüringen noch in Sachsen noch in Brandenburg noch sonst in der bundespolitischen Stimmung offenbar in der Lage ist einzufangen. Nämlich, dass Wählerinnen und Wähler sich, wie soll ich sagen, zumindest für den Urnengang überzeugen lassen von rechten, rechtsradikalen, fremdenfeindlichen und zutiefst populistischen Angeboten.
Ja, und ich meine, was ist aber natürlich, und da haben wir auch wieder die Parallele Österreich und Thüringen und nehmen Sie andere ostdeutsche Bundesländer dazu, dass diese rechtspopulistische Partei, je stärker sie wird, je stärker sie auch in Verantwortungsrollen kommt, in Österreich hat man das in Regierungsverantwortung gesehen, jetzt in Thüringen wäre es die kleine Verantwortung gewesen, diesen Landtag vernünftig zu leiten und einzuführen, dass diese Parteien mit wachsender Verantwortung nicht mehr in die politische Mitte rücken, sondern radikal bleiben oder sich sogar noch stärker radikalisieren, was ja wirklich ein interessantes Phänomen ist. Denn beobachtet die Politikwissenschaft nicht eigentlich immer, dass Macht in gewisser Weise auch, ja, das ist jetzt ein böses Wort, aber korrumpiert, also dass man sich sozusagen auch tendenziell mehr in die Mitte bewegt, weil man auch das Bedürfnis hat, sozusagen zu integrieren und damit ja letztendlich auch die eigene Stellung zu sichern?
Naja, also mehr in die Mitte bewegen müsste man sich ja nur dann, wenn man denkt, dort ist die Wählerschaft, die auf einen wartet. Also es ist ja so ein bisschen diese Logik vom Medianwählertheorem, also dass in der politischen Mitte, wenn wir jetzt mal nur von einer Linie ausgehen, rechts, links, dass in der politischen Mitte die meisten Wähler zu finden sind und nicht eben außen an den Rändern. Und für die AfD und sowohl für die AfD mit ihren Angeboten als auch auf der Forderungsseite bei den Wählerinnen und Wählern ist es ja nicht so, dass wir so eine Kurve haben, die dann nur so in der Mitte so einen kleinen Hubbel erzeugt, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja? Mhm. Und insofern braucht sie sich ja nicht in die Mitte bewegen. Das ist ja auch nicht das, was von ihr meiner Meinung nach erwartet wird seitens der Wählerschaft. Seitens der Wählerschaft wird erwartet, dass die AfD die etablierten Parteien, die demokratischen Mitteparteien, die bisherigen Regierungsparteien in irgendeiner diffusen Art in die Schranken weisen würde. Also so dieses populistische Argument, ja. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch Wählerinnen und Wähler der AfD, die auch tief rechts außen sind, aber nicht alle haben sozusagen eine rechtsradikale, rechtsextreme, fremdenfeindliche Einstellung. Aber es gibt einfach auch die, ich würde sagen 10%, und die restlichen, also wenn man es aufs Bundesgebiet nimmt, und die anderen nehmen es billigend in Kauf, weil sie denken, jetzt hätte man damit jemanden, der in der Lage ist, denen da oben mal den Marsch zu blasen.
Aber das ist ein interessanter Gedanke, den Sie da äußern, den wir auch vielleicht gleich mit in unser nächstes Tagesthema ziehen können, den Zustand der Ampel. Die Frage, wo man eigentlich mehr Gestaltungsmacht hat, ob man manchmal vielleicht nicht als Oppositionspartei die Regierende vor sich hertreibt, mehr politische Erfolge erzielt, als wenn man dann wirklich letztendlich in den Schalthebeln der Macht sitzt.
Ja, ja, ja. Guter Punkt. Jetzt, wo Sie das gerade sagen, muss ich an die UKIP denken in Großbritannien, die im Grunde nie im Unterhaus, also im nationalen Parlament Großbritanniens war.
Also die United Kingdom Independent Party, die maßgeblich den Brexit vorangetrieben hat.
Genau, hatten. Genau. Ja. Diese Partei, die dafür gesorgt hat, dass die Conservatives, also die konservative Partei im UK, sich entsprechend daraufhin ausgerichtet hat. Also da war es auch, das UKIP nicht mal im Parlament, es war de facto eine außerparlamentarische Opposition, also für Großbritannien. Und konnte das Parlament vor sich hertreiben und vor allen Dingen die konservative Partei. Und ja, also mit Blick auf die AfD und Deutschland sehen wir das auch, dass es diese Tendenzen gibt. Und wir sehen das ja auch gerade aktuell, und das ist ja vielleicht dann auch fürs nächste Thema nochmal relevant, dass die ganze Migration, also Migration und innere Sicherheit so ein außerordentlich dominierendes Thema gerade wieder ist.
Wenn Saskia Esken oder auch grüne Koalitionspartner den Kopf schütteln, wenn es um Christian Lindner geht, geschenkt, das kennen wir schon. Aber wenn Friedrich Merz, der CDU-Chef, das sagt, dann ist es wahrscheinlich wirklich ernst für die FDP. Der CDU-Chef hat jetzt der Bild am Sonntag gesagt, was die FDP im Augenblick mache, sei organisierter Selbstmord. Sie torpediere die Arbeit der Bundesregierung. Das hat Merz in einer Rundmail an CDU-Anhänger geschrieben. Die FDP tue alles, um aus der Regierung geworfen zu werden. Sie hält sich an nichts mehr, was die Ampelparteien vor knapp 3 Jahren gemeinsam vereinbart haben. Und Merz weiter, nicht nur das Land nehme dadurch Schaden, sondern eben auch unsere Demokratie. Jasmin Riedel, wenn das jetzt schon Friedrich Merz sagt, müssen wir uns ernsthaft Sorgen machen?
Also ich weiß jetzt nicht, ob ich diesen großen Wurf mit dem Schaden für die Demokratie auch nehmen würde. Aber es ist schon, also ich habe auch als Beobachterin den Eindruck, dass Lindner, die FDP, dass die schon so richtig keinen, also die wollen wirklich nicht mehr, hat man manchmal den Eindruck. Auf der anderen Seite argumentiere, sag ich immer, es wird keine Neuwahlen geben. Also es ist widersprüchlich. Und es ist natürlich ein erstaunlicher Vorgang, finde ich auch, dass Merz sich jetzt überhaupt in dieser Form dazu äußert. Gut, er bezeichnet auch Politiker als Kinderbuchautoren, aber.
Na gut, das war Robert Habeck natürlich auch mal. Aber,
das stimmt, ja. Aber die Konnotation war eine andere.
Ja, das hätte nicht sein müssen. Aber ich finde es insofern interessant, also er richtet jetzt Merz seine Energie auf die FDP, die sich irgendwie finden müsste und das nicht tut, wird ihre Gründe haben, vielleicht auch aufgrund dieses Dilemmas, das sie da gerade auch deutlich gemacht haben. Ne? Will man wirklich ernsthaft jetzt Neuwahlen? Wenn wir auf die Grünen schauen, da ist ja gerade wirklich viel los nach dem Paukenschlag von letzter Woche, als man sowohl die Parteiführung noch einigermaßen organisiert, als auch den Parteinachwuchs einigermaßen unorganisiert verloren hat. Die Partei berät heute bei einem Kongress, den sie selbst Zukunftskongress nennt, über den künftigen Kurs und die Themen für den Bundestagswahlkampf. Eine Antwort heißt wahrscheinlich Robert Habeck und selbst Annalena Baerbock klingt jetzt so.
Er ist auf jeden Fall der richtige Mann für uns in diesem herausfordernden Bundestagswahlkampf.
Jasmin Riedel, was sagen Sie? Robert wird schon richten?
Also ich würde sagen, mein Eindruck ist, man hat offenbar 2 Dinge gelernt aus dem vergangenen Bundestagswahlkampf. Das erste ist, dass es wichtig ist, dass die Partei hinter einer Person geschlossen steht und gut organisiert im Wahlkampf ist, also professionell ist. Das hat man bei Annalena Baerbocks Wahlkampf hier und da vermisst, würde ich sagen. Und der andere Punkt ist, dass es, und das ist ja jetzt auch dieses klare und frühe Votum von Annalena Baerbock, die Wählerinnen und Wähler wollen nicht, dass es intern in Parteien Streitereien gibt. Jetzt gibt es nach außen ganz schön viel sichtbaren Streit bei den Grünen. Insofern ist es wichtig, das rasch zu kitten, damit man dann einen gemeinsamen, ja, vielleicht aus deren Perspektive erfolgreichen Wahlkampf machen kann, hinter Robert Habeck. Und dann, ja, er wird zumindest versuchen, es zu kitten.
Die Frage ist aber natürlich, ist das nur ein Bild der Geschlossenheit, das da fehlt und dann eben notwendig ist? Oder geht es da auch letztendlich um einen politischen Kurs? Und da gibt es ja in der Partei Linken der Grünen viele und natürlich allen voran die grüne Jugend, die jetzt in Teilen sogar die Partei verlassen hat, diejenigen, die sagen, das ist ja nicht nur die Entscheidung für Robert Habeck, das ist die Entscheidung für einen, jetzt könnte man wohlwollend sagen, Kurs der Mitte oder aber auch politisch für einen Rechtsruck.
Ja, also ob das jetzt ein Recht, ich bin immer vorsichtig mit diesem Begriff des Rechtsrucks. Ich meine, ich gebe Ihnen recht, selbstverständlich, es gibt verschiedene Strömungen und Gruppierungen innerhalb der Grünen und das ist jetzt zumindest ein vorläufiger Entscheidung, die getroffen wird, zumindest für den Wahlkampf. Aber ich meine, als Annalena Baerbock und Robert Habeck sich sozusagen für die Spitze der Grünen hingestellt haben, da war es auch so, dass die Grüne Partei auch mit ihren Gruppierungen, das war zumindest mein Eindruck damals, sich erstmal geschlossen hinter die beiden stellt. Und dass man sozusagen diese internen Streitereien und dieses Aufflammen zwischen Realos und Fundis, also diese Begrifflichkeiten, die da ja immer im Raum stehen, dass man das versucht hat zu kitten und nach außen nicht so sichtbar zu machen. Jetzt ist das offenbar, ist mein Eindruck, nochmal sehr aufgeflammt. Und jetzt geht es darum, dass man da wieder so einen Schleier, so eine schöne Blume einige Tischdecke erstmal drüber legt.
Aber ich meine, ist es möglicherweise auch mehr, nämlich wirklich die grundsätzliche strategische Entscheidung, die ja damals mit Robert Habeck und Annalena Baerbock in der Doppelspitze einhergegangen ist, dass man gesagt hat, wir sind eigentlich auf dem Weg, Linke Volkspartei der Mitte zu werden, möglicherweise auch die SPD in dieser Rolle abzulösen, zumindest vor ihr zu liegen. Also dass dieser Gedanke jetzt wieder stärker aufgegriffen wird. Ich weiß, dass bei den Grünen eine Umfrage gerne gezeigt wird, wo Robert Habeck gerade im Vergleich zu dem ja nicht sonderlich beliebten Olaf Scholz und dem auch nicht übermäßig beliebten Friedrich Merz ja irgendwie so in gewisser Weise der lachende Dritte sein könnte bei der nächsten Bundestagswahl, dass die Leute sagen, naja, dann vielleicht doch Robert Habeck.
Also zumindest ist es so, dass es sich für die Grünen von der programmatischen Ausrichtung für den Bundestagswahlkampf die Frage schon stellt, in welcher programmatischen Richtung wollen sie ihren Schwerpunkt setzen. Und an der Stelle ist es schon auch schwierig, immer dieses Rechts-Links so ein bisschen aufzumachen. Also wir unterscheiden ja eigentlich zumindest zwischen ökonomisch Rechts-Links, also marktliberal-staatsinterventionistisch, und auf der gesellschaftspolitischen Achse lieber libertär und autoritär. Und ich denke, dass die Grünen einerseits das Bedürfnis haben, dahin für die Wahlen ein Stück weit zu wandern, wo sie die meisten Stimmen für sich verbuchen können. Und das ist sicherlich ein dieser Realo-Kurs, den Robert Habeck dann da zeigen kann. Und auf der anderen Seite müssen sie aber schon auch schauen, dass sie das liberale Feld nicht vollkommen anderen Parteien überlassen.
Jasmin Riedel sagt das hier bei uns beim Blick auf die Themen des Tages. Eine Nachricht des Tages, die ist leider auch diese. Chris Christophersen ist gestorben, einer der bedeutendsten Songwriter aller Zeiten. Ich denke, das kann man sagen. Auch wenn man häufig andere hat singen hören, was er geschrieben hat, oder bekannt machen hören, was er geschrieben hat. Wir haben jetzt auch so einen Fall hier, nämlich um ihn zu würdigen, den Mann, der im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Das hat er nicht für sie geschrieben, aber Janis Joplin hat es bekannt gemacht. Me and Bobby McGee. For a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. They rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Also ich muss ihm was gestehen, normalerweise reden wir ja häufig, während die Musik hier läuft, einfach noch weiter. Aber jetzt haben wir gerade geschwiegen, denn Jasmin Riedel hat mir gesagt, eines ihrer absoluten Lieblingslieder, richtig?
Ja, absolut. Genau, es spricht sehr mein romantisches Herz an. Deswegen habe ich mich jetzt sehr gefreut und hier im Schaltraum, ich habe auch nicht gesessen, sondern gestanden und ein bisschen gewippt.
Das ist gut und es ist eine wunderbare Ehre für Chris Christophersen, der Songwriter, der im Alter von 88 Jahren gestorben ist, wunderbar auf Maui, Hawaii, und also so wie man sich das wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ich will es nicht idealisieren, aber wünschen könnte, ein Lebensende. Ein Mann, der ganz viele wunderbare Songs geschrieben hat, unter anderem den wir gerade gehört haben, Me and Bobby McGee, hier gesungen und interpretiert von Janis Joplin. Jasmin Riedel, Sie sind ja nicht zum ersten Mal zu Gast hier bei uns in der Sendung, was mich sehr freut, denn ich freue mich immer wieder, wenn Sie da sind. Und mir wurde nur mitgegeben heute, Sie haben ganz interessante Reaktionen bekommen nach der letzten Sendung. Aber mehr wurde mir nicht verraten, ich solle mich überraschen lassen. Jetzt lasse ich mich mal überraschen, was haben Sie denn für Reaktionen bekommen?
Können Sie sich daran erinnern, dass während der letzten Sendung, wo ich bei Ihnen war, war der Tag des Briefes?
Mhm.
Über den haben wir gesprochen.
Ja.
Und dann ging es um das Thema Briefe schreiben.
Richtig.
Postkarten schreiben. Sie sagten, Sie schreiben schon auch ab und an mal Postkarte.
Ja.
Ich sagte, ich wünschte mir manchmal, ich täte es, aber ich mach's nie. Und habe dann dazu aufgerufen, dass man mir doch Postkarten schicken könne. Das ist auch passiert und ich habe mich unglaublich gefreut.
Ach, das ist ja nett.
Ja. Und zugleich, jetzt kommt sozusagen der Wermutstropfen, ein schlechtes Gewissen bekommen.
Warum?
Und dieses schlechte Gewissen ist nicht weggegangen, weil ich nicht geantwortet habe. Und offenbar, ja, auf manchen Postkarten war dann auch die Adresse. Und dann, wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich habe mir Fotos gemacht von jeder Postkarte, habe im Sommerurlaub in der Toskana Postkarten gekauft, um von dort zu antworten. Und habe es bis heute nicht gemacht. Ich habe es Ihnen in der vergangenen Sendung schon gesagt, diese Sache mit dem Schreiben, das, ja.
Also, aber ich halte fest, erstens, Sie haben Postkarten bekommen. Das ist ja schon mal eine schöne Nachricht. Ich glaube, ich habe am Ende auch gesagt, man kann auch uns schreiben. Ich habe, glaube ich, sogar eine Postkarte kam dann. Ich will es nicht verhehlen, aber ich war ein bisschen enttäuscht, dachte, vielleicht kommen mehr.
Ja, das verstehe
aber,
ich.
Aber wunderbar, dass an Ihre Adresse dann einiges geschickt wurde. Die zweite gute Sache, die ich jetzt feststellen kann, die Absicht ist da, zu antworten. Und Sie haben sogar schon erste Maßnahmen ergriffen. Das heißt, Sie haben ja die Postkarten wahrscheinlich noch.
Ja, ich habe die Postkarten noch und es gibt unter Umständen noch eine weitere Hoffnungsschimmer am Horizont. Ich habe gestern festgestellt, dass, wenn ich es richtig gehört habe, meine Tochter das Weihnachtsalbum von Michael Bublé angestimmt hat.
Mhm.
Also das heißt, Weihnachten steht direkt schon vor der Tür, ne? Also es ist jetzt, ja, also ich hatte sozusagen mein Lebkuchen-Moment zu Hause gestern.
Okay.
Und vielleicht... Vielleicht schaffe ich es ja bis Weihnachten.
Oh, das ist, also ich hätte jetzt gedacht und ich hätte das fast auch als Aufforderung mitgegeben, ja, Jasmin Riedel, dass sie natürlich Stantepede nach dieser Sendung, ja, wie sagte man früher, mit Freude ergreife ich die Feder und dann sofort schreiben würden. Aber gut, wir geben ihnen noch eine kleine Frist. Aber Stichwort Weihnachten, haben Sie diese wunderbare Nachricht gehört, die begeistert mich ja sehr und ich habe mich auch manchmal gefragt, vielleicht brauchen wir sowas auch in Demokratien. In Venezuela wurde ja per Dekret die Weihnachtszeit vorgezogen, die beginnt schon morgen, am 1. Oktober. Das hat Maduro so zur Hebung der Stimmung einfach mal angeordnet. Also in gewisser Weise passen sie sozusagen eigentlich in das Bild.
Das ist ja unglaublich. Also in Köln dürfte man das nicht machen, weil das würde heißen, dass die Weihnachtssaison vor der Karnevalssaison beginnt. Das geht nicht. Aber ansonsten, also ich stimme Ihnen zu und das schließt dann auch nochmal so diesen Anknüpfungspunkt ganz zum Anfang unserer Sendung. Also etwas, das sozusagen das Gemeinschaftsgefühl, die positive Haltung einander gegenüber, das Zuhören dem anderen, also des anderen gegenüber, nicht damit man selber was sagen kann, sondern um ihn zu verstehen. Also ein bisschen so diese positiven Haltungen in der Gesellschaft und im Diskurs, das würde uns allen gut tun. Und wenn Weihnachten dafür hilfreich ist, sofort her damit.
Naja, darf man sich dann eigentlich im Karneval als Weihnachtsmann verkleiden oder ist das Frevel?
Ich würde sagen, das geht schon.
Ja, okay. Ja. Gut, dann haben wir jetzt fast alles zusammenbekommen hier, Jasmin Riedel. Und alle, die uns jetzt zuhören und die Ihnen eine Postkarte geschickt haben und gedacht haben, Mensch, schade, dass sie nicht geantwortet hat. Sie wissen jetzt, die Absicht war da und Sie wissen auch, spätestens bis Weihnachten kriegen Sie Post. Darf ich sagen, versprochen?
Ja, okay. Also ich habe ein gutes Team, noch, die helfen mir dabei.
Wie viele Karten waren es denn? Ist es so ein ganzer Wäschesack? Oder?
Nein, natürlich okay, kein gut. Wäschesack. Okay. Es waren um die 10.
Alles okay, gut. Sonst hätte ich Hilfe angeboten hier redaktioneller Art. Aber das kriegen Sie alleine hin. Wir schauen auf die Themen des Tages mit der Politikwissenschaftlerin Jasmin Riedel und sind beim großen internationalen Thema dieser Tage, die Eskalation in Nahost. Jasmin Riedel, es gab weitere Tötungen durch das israelische Militär, durch den Mossad wahrscheinlich auch gesteuert. Und zwar eine sehr Prominente auch, also neben verschiedenen Führern, auch beispielsweise jetzt zuletzt der Hamas im Libanon, der Führer der Hisbollah, Nasrallah, der getötet wurde. Wir haben ja schon so historisch angefangen heute mit einem schönen Gedanken, einer schönen Erinnerung an Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon der Prager Botschaft. Aber man kann ja auch andere Daten und Gleichnisse heranziehen. Es gab nicht wenige, die auch schon an Franz Ferdinand, also den österreichischen Kronprinzen, dachten. Mhm. 1914 erschossen, letztendlich der Auslöser eines großen Ersten Weltkrieges. Wie sehr sollten wir uns an diese geschichtlichen Vergleiche wagen oder vielleicht auch besser nicht?
Also zumindest würde ich sagen, hoffen wir mal nicht, dass sie zutreffend sind. Also das, ne, an der Stelle, weil ein weiterer großer Weltkrieg, das ist ja nun wirklich nichts, was wir haben wollen. Ich meine, allgemein muss man immer sehen, dass es kontextuelle Unterschiede schon auch immer gibt. Nichtsdestotrotz, also was historische Vergleiche per se immer schwierig macht. Ich sehe aber auf der anderen Seite auch aufgrund der, wie soll ich sagen, der Geschwindigkeit, mit der jetzt auch in den vergangenen Tagen, ja, Freitag, Samstag, Sonntag, heute auch wieder Dinge passieren, Tötungen erfolgt sind. Also heute sind ja, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, alleine wieder 3 Anführer von palästinensischen Terrororganisationen getötet worden. Das lässt einen schon, also mich erschrickt es, diese Geschwindigkeit auch der. Ist es eine Eskalation?
Es ist vor allem natürlich erstmal eine unglaubliche Machtdemonstration und ich glaube, die ganze Welt reibt sich die Augen, wozu Israel ganz offenbar in der Lage ist. Ja, ja. Möglicherweise ist das auch ein Grund der Zurückhaltung, die wir im Moment noch jenseits der Rhetorik vom Iran sehen, dass dort auch möglicherweise einige fürchten, dass sie durchaus die Nächsten auf der Liste sein können. Mhm. Ich frage mich an der Stelle, es ist immer so zynisch, wenn man auch über Menschenleben, selbst wenn sie in so einer verantwortungsvollen Position sind, spricht als seien die so im Prinzip auf dem Spielfeld einfach eben auszulöschen oder nicht. Nur wenn man sich anschaut, die israelische Strategie in Gaza, wo es ein Krieg ist, der ganz massiv die Zivilbevölkerung trifft und diese militärischen Maßnahmen, die natürlich auch viele Menschen treffen, auch viele unschuldige Menschen, die aber eben auf die Führungsstrukturen zielen, wo man sich fragen kann, ja, in der Abwägung des Schlimmen, ist das möglicherweise eine Strategie, von der man sich mehr erhoffen kann, weil sie möglicherweise wirklich diesen Terrororganisationen Hamas einerseits, aber eben auch jetzt der Hisbollah im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf abschlägt.
Ja, also das, so würde ich jetzt mal annehmen, ist zumindest die Erwartung seitens Israel an der Stelle. Interessanterweise, von wie Sie das jetzt gerade ausgeführt haben, ich war vergangene Woche Mittwoch, in Bayern gibt es eine Veranstaltung, das heißt Bayerischer Tag der Militärtradition. Da war ich auf dem Podium und da ging es viel um Tradition der Bundeswehr, Werte und Wertebindung. Ich glaube, einer der Dinge, die uns dann immer oder auch mich so umtreibt, wenn man auf diese Ereignisse schaut, es gibt aus Perspektive der Israelis ein erforderliches Handeln. Und die Frage, die man sich dann stellt, was ist sozusagen im Zuge dessen das angemessene Verhalten? Und das ist, glaube ich, diese schwierige Balance zwischen Terroristenführer und Anführer sozusagen auszuschalten, Terrororganisationen in die Knie zu zwingen und zugleich eben dafür zu sorgen, dass die Zivilbevölkerung nicht auch getötet wird.
Mhm. Jasmin Riedel, es ist ein Thema, das uns auf jeden Fall die nächsten Tage noch in Atem halten wird. Wir werden das weiter beobachten. An dieser Stelle sage ich aber ganz herzlichen Dank mit Blick auf die Uhr für Ihre Einschätzung und Meinung und Thesen zu den Themen des Tages. Jasmin Riedel, Politikwissenschaftlerin an der Universität der Bundeswehr in München, von dort heute zugeschaltet. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.